Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast für gelingende Unternehmensnachfolge und zukunftsfähige Unternehmenskulturen. Heute geht es um das Thema der Agilität in Familienunternehmen und vor allem in industriellen Umfeldern. Dafür habe ich mir als Gast David Symhofen eingeladen. Hallo David.
Hi Franz, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du heute hier dabei bist. Stell dich doch bitte kurz vor, auch dein Unternehmen, in dem du tätig bist und vor allem, wie bist du zum Thema Agilität gekommen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist David Symhofen, ich bin noch 33 Jahre jung und frisch verheiratet, lebe in München und bin stolzer großer Bruder. Und eigentlich komme ich aus der Physik. In meinem ersten Leben, sage ich immer, habe ich Physik studiert und habe dann aber relativ schnell erkannt, dass ich griechische Buchstaben von links nach rechts schieben nicht gerade als meine Leidenschaft empfinde und wollte dann mal rausfinden, was man eigentlich so als Physiker machen kann, da draußen in der weiten Welt. So bin ich dann damals von Konstanz, wo ich studiert habe, nach München gekommen im Praktikum und bin dann in die Automobilbranche gelangt und habe mich da viel mit Regelungstechnik und allem möglichen Kram, also sehr technisch, auseinandergesetzt. Und habe dann aber so den Zugang zur IT gefunden und habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe mir die IT oder die Programmiererei selber beigebracht und habe so auch meinen ersten Job als App-Entwickler damals bekommen. Und so wie es dann war, hat das auch nicht lange gehalten und ich bin dann tatsächlich die ganz klassischen Positionen durchlaufen. Ich bin dann vom App-Entwickler zum Projektleiter geworden, habe das Team damals von 6 Leuten bis 30 Leute mit aufgebaut. Und habe dann aber auch festgestellt, dass Projektleitung jetzt auch nicht so mein Ding ist, habe die wieder abgegeben. Und was dann übrig geblieben ist, ist das, was man heute irgendwie als Scrum Master oder Agile Coach bezeichnet, je nachdem, wie man das nennen möchte. Ich habe mich einfach ums Team gekümmert, ich habe deren Hindernisse aus dem Weg geräumt und habe ihnen geholfen, dass sie ihre tägliche Arbeit machen können. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin und mich da jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt habe. Und genau, mein Steckenpferd ist jetzt eben die agile Organisationsentwicklung, wo ich gerade den absolut größten Hebel sehe, egal eigentlich in welcher Industrie, da kann man viele schöne Gedankenexperimente zu machen und das auch in den Firmen einfach wirklich sinnvoll einsetzen. Und jetzt aktuell bin ich als Manager bei Cuperia, das ist eine große Beratungsfirma, war auch oder bin auch nebenher noch ein bisschen selbstständig und probiere so dieses Thema, mein Herzensthema, voranzutreiben, weil ich da einfach viele sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten sehe und unsere Wirtschaft die Unterstützung braucht, meiner Meinung nach.
Ja, und da sind wir ja sehr ähnlich unterwegs. Mein Herzensthema neben der Unternehmensnachfolge ist ja auch der Kulturwandel, die Veränderung von Unternehmen. Ja, einerseits um Zukunftsfähigkeit zu sichern, gerade dass der deutsche Mittelstand und die Familienunternehmen eben, dass es dort gut weitergeht, aber natürlich auch um die menschenwürdige Arbeit letztlich immer mehr zu etablieren. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Thema der Agilität gerade gern mit dir besprechen wollte, weil wir da ähnlich drauf sehen, du aber ein Experte von einem anderen Bereich bist als ich. Und vielleicht fangen wir mal damit an, was ist denn für dich Agilität?
Ja, das ist jetzt natürlich gleich eine Riesenfrage zu Beginn und da könnten wir jetzt die nächsten 8 Stunden drüber referieren. Ich probiere mich mal kurz zu halten. Also im Kern kann man Agilität so beschreiben, dass es 5 Kernaktivitäten sind, die man in einem Unternehmen eigentlich etablieren sollte und viele davon machen Unternehmen auch schon. Also Agilität ist ja, wenn man jetzt ketzerisch sagt, gar nichts Neues, sondern eigentlich, wie man so schön sagt, neuer Wein in alten Schläuchen, heißt, glaube ich, das Sprichwort. Ja. Ne? Genau, ich kann mich auch noch erinnern, als ich bei BMW damals angefangen habe, die ersten Beratungsprojekte zu machen, dass mir viele Leute aus der Produktion gesagt haben, du David, ganz ehrlich, das, was du uns da erzählt hast, haben wir vor 30 Jahren schon gemacht. Dann kam die nächste Management-Idee und dann mussten wir es wieder anders machen. Also das ist doch nichts Neues, was du mir hier gerade erzählst. Ja, also der halbe Schritt zurück. Die Definition dieser 5 Kernaktivitäten sind, dass man Arbeit visualisiert, Das heißt, dass es darum geht, Arbeit sichtbar zu machen. Wer arbeitet eigentlich an was? Weil ja heutzutage die Koordination zwischen den einzelnen Organisationseinheiten viel, viel komplexer wurde, als es früher noch der Fall war, wo jeder einfach an seinem eigenen Ding arbeitet. Ja, deshalb hilft Arbeit zu visualisieren, um Arbeit besser koordinieren zu können. Das zweite ist Fokus schaffen. Die zweite Kernaktivität ist Fokus schaffen, weil das Grundproblem einer Organisation ist ja schon mal, dass sie immer unter Überlast leidet. Jede Organisation leidet unter Überlast. Das ist vollkommen normal, weil du dich eben strategisch für ein Marktsegment entscheiden musst. Und da gibt es immer mehr zu tun, als du mit deinen limitierten Ressourcen umsetzen kannst. Deshalb braucht es Führungskräfte, Unternehmer, die einen Fokus schaffen, damit das Unternehmen in die gleiche Richtung läuft. Die dritte Kernaktivität ist Interaktion schaffen oder Kommunikation. Klingt eigentlich relativ trivial, ist aber im Detail dann doch eigentlich mit die Königsdisziplin. Wann redet wer mit wem über was? Das ist eigentlich so das Problem, was man halt lösen muss. Und das ist wirklich nicht einfach. Die vierte Kernaktivität ist dann Fortschritt messen. Das heißt, woran erkenne ich denn eigentlich, dass ich besser geworden bin als vorher? Dafür muss ich wissen, wo ich aktuell stehe, wo ich hin will, dass ich dann messen kann, ist es denn jetzt, was ich gemacht habe, besser oder nicht? Und das fünfte, dann eben die Verbesserung tatsächlich durchführen. Also wo stehe ich heute? Welche Verbesserung, welches Experiment möchte ich durchlaufen? Und dann messe ich eben, ob diese Verbesserung tatsächlich den gewünschten Effekt erzielt hat oder nicht. Ja, also Arbeit visualisieren, Fokus schaffen, Kommunikation, Fortschritt messen, Verbesserung durchführen. Das sind eigentlich die fünf Kernaktivitäten, die Agilität im Kern ausmachen.
Und es klingt ja jetzt tatsächlich so, dass man sagen könnte, ja, das haben wir doch eigentlich immer schon so oder so ähnlich gemacht. Und trotzdem ist es ja etwas Neues. Was würdest du denn sagen, ist der Kern des Neuen?
Auch wieder eine große Frage, aber dafür muss ich ein bisschen ausholen. Fangen wir mal von der Grundproblematik aus an, dass eine Organisation oder ein Unternehmen im Kern eigentlich nur einen Zweck hat. Und das ist, mehr Geld einzunehmen, als es ausgibt im Wirtschaftskontext. Ich rede jetzt von Wirtschaftsunternehmen. Vereine oder NGOs, die können einen anderen Zweck haben, aber im Kern geht es in unserem Kapitalismus, in der Wirtschaft darum, Geld zu verdienen. Dieser Fokus, dass es darum im Kern geht, das haben viele Unternehmen leider, muss man sagen, verloren. Und Agilität muss einen Beitrag dazu leisten, diese Wirtschaftlichkeit wieder herzustellen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, Agilität löst immer ein Problem des Marktes, aber in einem iterativen und inkrementellen Ansatz, um die Wirtschaftlichkeit einer Organisation zu steigern. Iterativ inkrementell heißt eben, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich den Fünfjahresplan machen kann und alles einfach durchexerziere und das alles einem perfekten Plan folgt, sondern dass ich dieser Komplexität und der Dynamik einer Organisation Rechnung tragen kann, auch des Marktes, und ich mich immer wieder anpassen muss. Auch da könnten jetzt viele sagen, hey, das ist doch nichts Neues. Und ich würde sagen, jede Führungskraft oder jeder Unternehmer, gerade jetzt in deinem Kontext in Familienunternehmen, die dieses Unternehmen über Jahrzehnte aufgebaut haben, die haben dieses Gespür. Das machen die intuitiv richtig. Die Agilität liefert halt nur einen Formalismus, um es noch skalierbarer im Unternehmen zu machen. Dass es nicht nur beim Unternehmer bleibt, sondern dass man die gesamte Organisation lebendiger gestaltet, um diese unternehmerischen Aspekte halt zu skalieren, um so eben einen größeren Wertbeitrag für seine Kunden zu schaffen.
Ja, da sind wir bei einem Wort, das auch bei mir Resonanz erzeugt, dass durch Agilität ein Unternehmen lebendiger wird. Und jetzt sage ich mal ganz extrem, durch die reine Prozessorientierung, die vorher gepredigt wurde und auch umgesetzt wurde, und auch durch den Gedanken, dass viele immer noch glauben, dass ein Unternehmen eine Maschine ist, was ja auch leider immer noch in allen möglichen MBA-Lehrgängen tatsächlich auch weltweit gelehrt wird. Und wir beide wissen natürlich, dass ein Unternehmen keine Maschine ist, denn wenn man die Menschen aus dem Unternehmen nimmt, da bleiben da ein paar Häuser, ein paar Fahrzeuge und eine ganze Menge Maschinen stehen oder Computer stehen. Aber der Zweck des Unternehmens ist natürlich nicht mehr lebbar. Und ich finde es ganz spannend, dass man sagen könnte, ein Mehr an Agilität bringt die Lebendigkeit zurück ins Unternehmen. Und du hast ja gerade gesagt, ja, die Familienunternehmen haben wir hier auch intuitiv, zum Teil über hunderte von Jahren, sich immer wieder angepasst. Und das ist eben eine menschliche Fähigkeit, ja, die zumindest bis jetzt von Maschinen nicht in einer ähnlichen Form gemacht werden können. Und ich zweifle auch an, dass das jemals möglich sein wird. Denn letztlich ist der Mensch ein schöpferisches Wesen und kein höheres Tier, wie uns auch einige klar machen wollen, aber eben auch keine Maschine. Und darum finde ich es ganz spannend, dass wir über die Agilitätsarbeit, Einführung von Agilitätsmethoden oder auch Haltungen, diese Stärkung der Menschlichkeit oder des menschlichen Seins ins Unternehmen zurückbringen kann. Weg von diesem Funktionieren müssen, sondern tatsächlich Mensch sein dürfen.
Ja, ja, du hast jetzt viele Punkte angesprochen. Also absolut, Organisationen sind keine Maschinen und dieser Mythos hält sich hartnäckig. Wahrscheinlich, oder eben, es ist total nachvollziehbar, weil wenn wir jetzt einfach die letzten 100 Jahre zurückblicken, also ich klammer jetzt die letzten 20 Jahre mal aus, aber davor, die letzten 50 bis 100 Jahre, waren eben durch eher träge Märkte geprägt. Ne? Das ist der klassische Taylorismus, wie wir ihn kennengelernt haben, wo es eben vollkommen okay war, über Command and Control, über Prozesse, über Wissensarbeit die Probleme zu lösen. Ja. Man hat den One Best Way gefunden, wie sich Probleme lösen lassen für den Kunden. Und wir haben skaliert dadurch, dass wir eben diese One Best Way über die gesamte Organisation skaliert haben. Ganz wichtig ist jetzt zu betonen, ich sage nicht, dass Taylorismus böse ist. Überhaupt nicht. Wir brauchen nur eine Ergänzung dazu heutzutage. Also der Anteil in Unternehmen, den du über Taylorismus managen kannst, ist je nach Branche kleiner geworden. Und dieser lebendige, dieser komplexe Anteil, wie ich es nenne, der ist deutlich größer geworden. Und dafür braucht es andere Herangehensweisen. Ich kann das auch nochmal probieren, in einem Bild deutlicher zu machen, wie ich mir das immer vorstelle. Viele Unternehmen rufen ja heutzutage eine agile Transformation aus. Sie sagen, sie hören, sie lesen in irgendwelchen Manager-Magazinen, das ist jetzt der Hype der letzten 20 Jahre. Man muss sich jetzt eben agil aufstellen und dann wird eine agile Transformation ausgerufen. Das ist schon mal das erste Paradox, wenn man so will, weil ich möchte eine neue Arbeitsweise einführen und mache das über alte bewährte Methoden, nämlich, dass ich ein Projekt draus mache und per Meilensteine linear, prozessual meine Organisation transformieren möchte.
Und ohne Beteiligung der Beteiligten.
Genau, ja. Das Bild, was ich jetzt zeichnen möchte, ist, dass wenn ich mir vorstelle, oder auch der Hörer oder die Hörerin, wenn ich zum Arzt gehe, dann habe ich eigentlich den Anspruch an den Arzt, dass der sich Zeit nimmt und mich untersucht. Ich kann jetzt sagen, ich habe Beschwerden, mir tut irgendwie der untere Rücken weh oder irgendwie sowas. Und dann möchte ich, dass der Arzt eine Analyse fährt und mir verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, woran das jetzt liegen könnte. Und dann könnte ich vielleicht feststellen, dass ich eigentlich Knieprobleme habe. Und dann müsste vielleicht entschieden werden, dass ich in die OP komme und dass dann eben mein Knie operiert werden müsste und ich dadurch meine Rückenschmerzen hatte. Kann ja sein. Was Organisationen aber tun mit ihrer agilen Transformation, ist, dass man pauschal den ganzen Menschen in dem Bild gesprochen, in eine Vollnarkose legt, man ihn aufschneidet und man einfach mal guckt, was man finden kann. Und dann komme ich wieder aus der Narkose, werde ich wieder wach und dann sagt mir der Arzt, ach ja, wir haben da mal ein bisschen rumgeschaut, ihren Blinddarm, den brauchen sie eigentlich gar nicht mehr, den habe ich auch noch rausgenommen. Ihre Leber sah eigentlich auch nicht mehr gut aus, da habe ich noch eine Biopsie von genommen. Ihr linkes Knie habe ich nichts gefunden, das haben wir jetzt einfach mal so gelassen. Ach, und übrigens, wir haben noch an einer anderen Stelle irgendwie was aus ihrem Körper rausgenommen. Ja, also dieses Bild von der Vollnarkose, ein Unternehmen wird in eine Vollnarkose versetzt, anstatt dass man minimalinvasiv wirklich probiert herauszufinden, was ist denn das konkrete Problem, was wir eigentlich gerade lösen wollen. Und ich würde als Unternehmen immer probieren, davon wegzukommen, zu sagen, wir wollen agil werden, weil meine Lieblingsfrage ist dann immer, wenn Agilität die Lösung ist, was ist das Problem? Ja. Was ist das konkrete Problem? Und das klingt jetzt auch wieder trivial, aber du glaubst gar nicht, wie viel Zeit man investieren kann, um eine gute Antwort auf diese Frage zu bekommen. Und die Zeit würde ich investieren. Das lohnt sich hinten raus. Weil die 20 Berater, die ich dann anheure, um über 2 Jahre meine agile Transformation zu begleiten, das kostet mehr, als am Anfang 2 Monate zu investieren, um genau herauszuarbeiten, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will und wie gehe ich das jetzt an. Und da kann Agilität ein Teil der Lösung sein, aber in vielen Fällen ist es das vielleicht gar nicht.
Ja, da hast du ja im Vorgespräch auch über diese beiden verschiedenen Aspekte der, sage ich mal, komplizierten oder Wissensarbeit gesprochen und der komplexen Arbeit, wo tatsächlich diese schöpferischen Fähigkeiten des Menschen gebraucht werden. Das hat ja wahrscheinlich genau was damit zu tun. Welches Problem haben wir überhaupt und welche Ansätze brauchen wir dazu? Magst du da ein bisschen reingehen?
Genau. Ja, das ergänzt das ganz gut, was du ja auch schon gesagt hast. Also früher, wenn ich jetzt in den Taylorismus zurückschaue, an dieses Maschinendenken, ist meine Annahme, dass alles in der Organisation ein kompliziertes Problem ist. Und kompliziert bedeutet, Ursache-Wirkungsbeziehungen sind bekannt. Und ich kann über Prozesse, Methoden, Checklisten meine Probleme lösen. Es gibt diesen einen Weg, wie ich das Problem lösen kann. Durch Analyse kriege ich raus, was es ist, und dann kann ich das Problem lösen. Vollkommen berechtigt. Es gibt aber auch komplexe Anteile in der Organisation, und die kann ich nicht durch Analyse lösen. Die kriege ich nur raus, indem ich mit dem System interagiere und probiere wirklich rauszufinden, wie das System reagiert und mich eben iterativ, inkrementell daran robbe. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Fußball. Fußball ist ein inhärent komplexes Problem. Ich kann so viel analysieren, wie ich will. Ich werde niemals herausfinden, wie dieses Spiel ausgeht, bis der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Ja. Und wenn ich Fußball so spielen würde, wie es Organisationen aktuell tun, also im tayloristischen Sinne, müsste jeder Fußballspieler auf dem Feld immer wieder zum Seitenrand zum Trainer rufen und auf Anweisung bitten. Und dann ruft der Trainer rein, ja, jetzt 3 Schritte nach rechts und jetzt 2 Schritte nach links und jetzt abziehen und den Ball wieder zurückspielen. Das wäre das langweiligste Spiel aller Zeiten. Ja. Also die These, die ich jetzt aufstellen könnte, wäre, dass Organisationen auf dem Fußballfeld stehen, aber sie es nicht wissen. Sie tun so, als würden sie die ganze Zeit irgendwie Standards üben. Und die gehören dazu zum Fußball. Ne? Ich muss Ecken üben, ich muss meine Elfmeter üben. Das muss halt sitzen. Aber das Spiel ist komplex und das kann ich nicht kontrollieren. Und die Unterscheidung ist wirklich essentiell wichtig und ist in kaum einer Organisation wirklich vorzufinden. Und die gehören meiner Meinung nach aber organisationell getrennt. Nochmal, Taylorismus, komplizierte Probleme, ist nichts Böses. Das gibt es in jedem Unternehmen und wahrscheinlich gerade im produzierenden Gewerbe sehr, sehr viel. Aber neue Produktideen entwickeln, schauen, ob die am Markt funktionieren oder nicht. Wie komme ich überhaupt auf neue Ideen? Wie bringe ich die dann wirklich zum Skalieren? Das ist ein komplexes Problem. Und der gehe ich ganz, ganz anders an, eben zum Beispiel über agile Ansätze, als wenn ich jetzt eine Serienproduktion habe und probiere, Stückzahlen zu machen und damit eben Umsatz zu machen. Ja, also eine Produktion will ich niemals agil aufstellen. Niemals. Ja, da habe ich einen Prozess, der funktioniert und der muss so laufen.
Klar, das ist ja auch der große Unterschied zwischen Management und Führung, dass der eine sicherstellt, dass das, was mal definiert wurde, zuverlässig jeden Tag die gleichen Ergebnisse produziert. Und der andere Aspekt eben dafür sorgt, dass dort, wo es weitergehen muss, die neuen Ideen tatsächlich vorankommen. Und damit sind wir natürlich auch bei den Führungskräften, weil das sind ja zwei komplett unterschiedliche Mindsets oder Haltungen, die dafür gebraucht werden. Und letztlich könnte man ja wahrscheinlich sagen, so wie du es beschrieben hast, Fußball spielen, ein Startup ist eigentlich so ein hochkomplexes und nicht an schon bestehenden Prozessen ausgerichtetes Beispiel, wo diese Methoden oder diese Werkzeuge, die Abläufe fast automatisch ablaufen. Kannst du mal ein paar Worte sagen, welche zum einen Haltungen der Führungskräfte, aber auch was bringen die Führungskräfte dann neu ins Unternehmen, damit so eine erste Agilitätsform entstehen kann? Was braucht es dafür? Mhm.
Ja. Nochmal kurz auf das Startup zurückzukommen, das ist eigentlich auch noch ein ganz schönes Beispiel, einfach nur noch als Ergänzung. Ich gebe dir recht, ein Startup ist per se, per Definition am Anfang eher agil, weil die halt keine Prozesse haben, ne, weil die einfach sozusagen alles machen in ihrem Unternehmen. Aber die meisten Startups scheitern ja genau an der Skalierung, weil sie diese Professionalität nicht hinkriegen. Genau. Und genau dafür brauche ich blaue Prozesse, also komplizierte. Ja. Also das, was jetzt bei vielen großen Unternehmen kritisiert wird oder was deren Problem ist, ist eigentlich der Erfolgsfaktor für das, was Startups bräuchten. Man könnte auch sagen, große Unternehmen leiden unter ihrem eigenen Erfolg. Die sind so erfolgreich geworden mit dem, was sie gemacht haben, dass sie jetzt probieren, mit einem Mittel halt alles zu erschlagen. Ja. Ja, aber ich brauche, um als Startup irgendwann skalieren zu können, genau diesen anderen Anteil. Da brauche ich eben auch diesen Taylorismus. Ich muss schauen, dass ich irgendwelche einheitlichen Prozesse definiert kriege, um überhaupt Stückzahl produzieren zu können, im bildlichen Sinne. Ja, genau. Und das ist auch meiner Meinung nach eine Rolle der Führungskraft. Man könnte ja auch anders fragen, was ist denn eigentlich die Funktion von Führung? Und ich finde es ehrlich gesagt schlimm oder sehr beunruhigend, dass viele in der agilen Bewegung meinen, dass man Hierarchie nicht mehr bräuchte oder dass Hierarchie abgeschafft gehört oder dass man flachere Hierarchien braucht. Dem würde ich erstmal per se widersprechen, weil Hierarchie hat ja eine ganz andere Funktion. Und Hierarchie muss erstens mal Entscheidungen treffen, weil Organisationen per se um Konflikte herum gebaut sind. Also eine Organisation, Dissens ist ja eigentlich die Norm.
Ja.
Dadurch, dass ich Überlast habe, dadurch, dass jemand an der Spitze sitzt, der diesem Unternehmen, der dieses Unternehmen einfach leitet und führt und dem das gehört, wird er mit seinen Entscheidungen hundertprozentig Leute auch verärgern. Aber es braucht jemand, es braucht eine Instanz, die einfach entscheidet, wir gehen jetzt links rum oder wir gehen rechts rum. Und das kann nur jemand mit formaler Macht machen, das kann nur eine Führungskraft machen. Ja, weil sie auch die Verantwortung dafür trägt, rechtlich tatsächlich ja auch.
Ja. Und weil ja auch, ich sage immer, jede Entscheidung ist ja eine Annahme über die Zukunft, von genau. der wir ja. nicht wissen, ob sie eintrifft.
Und, ja. und deshalb und dann ist es eine Entscheidung.
Jede Entscheidung erst einmal in dem Moment eine, ja, eine Hoffnung, die zwar auf, ja. auf Annahmen und auf Fähigkeiten und auf Erfahrungen basieren, aber keiner weiß, ob diese Entscheidung tatsächlich in einem Monat, in einem Jahr dorthin führt, wo wir hinwollen. Ja. Darum bin ich einmal irritiert, wenn die Leute glauben, dass eine Entscheidung genau dazu führt oder dass man sagen kann, eine Entscheidung ist die bessere wie die andere. Sondern am Ende braucht es einfach entweder eine Einigung eines Teams auf ein gemeinsames Risikosharing oder eben, wie du beschreibst, dass ich bin auch schon Freund, dass es nicht einer allein machen sollte, weil die Komplexität ja. eben auch besser erfasst werden oder abgebildet werden kann, wenn es mehrere sind. Aber dann braucht es einfach eine Entscheidung, um das Ganze voranzubringen.
Ja, absolut. Also ich sage immer, das ist eine Entscheidung, ist eine Wette mit der Zukunft.
Ja.
Also es ist eine Wette, eine unternehmerische ja. Wette. Und da steckt das ja schon drin.
Ja.
Wenn ich über Checklisten wieder, das ist wieder das Maschinendenken, herausfinden kann, was offensichtlich die bessere Entscheidung ist, in Anführungsstrichen, dann ist es keine Entscheidung. Dann bitte macht das eine. Eine Entscheidung ist ja wirklich unter Unsicherheit zu treffen, wobei das eine absolut valide Option wäre. Und jetzt muss halt jemand komplex wieder auf sein Bauchgefühl hören und sagen, wir gehen jetzt links rum oder wir gehen rechts rum. Und das kann vermutlich, muss nicht sein, also ich gebe dir recht, es ist gut, auch andere Leute damit einzubeziehen, aber jemand, der halt im Kontakt zu seiner Organisation ist und der vor allen Dingen im Kontakt zu den relevanten Märkten des Unternehmens ist, der kann diese Entscheidung eventuell besser treffen. Weil ich habe ja meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie das Tagesgeschäft übernehmen, operativ. Als Führungskraft sollte ich ja strategisch viel langfristiger denken. Wie entwickelt sich der Markt? Wo wollen wir denn hin? Welche zukünftigen Felder wollen wir denn eigentlich aufbauen? Und das steht natürlich im Konflikt mit dem Tagesgeschäft, zwangsweise. Ja, und das ist immer eine Spannung, die es auszudiskutieren gilt in einem Unternehmen. Ja, das ist nie schwarz oder weiß, das sind immer diese Grautöne. Aber unterm Strich braucht es jemand, auf dessen Intuition es ankommt, das will man immer nicht zugeben, ne? Dann kommt wieder unsere Geschichtenerzähler im Kopf, der irgendwie rechtfertigt, warum wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben. Unterm Strich ist es ein Bauchgefühl.
Und das ist ja auch.
Und die einen haben halt Talent und haben gute Entscheidungen, gutes Bauchgefühl und andere halt nicht.
Und ich glaube, das ist ja auch ein Aspekt der Führungskraft im agilen Umfeld, dass sie sich wieder auf dieses Bauchgefühl bezieht, auch verlässt.
Ja.
Und solange wir im Maschinendenken sind, wird es ja komplett abgelehnt, überhaupt Entscheidungen auf Bauchgefühlebene zu treffen, obwohl wir alle wissen, dass wir permanent Entscheidungen auf Bauchgefühl treffen müssen, weil ja, ja. gar nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen, um wirklich eine abgesicherte Entscheidung treffen zu können. Also das wäre schon mal ein Aspekt einer Führungskraft in diesem Umfeld, was fällt dir noch ein? Was sollt ihr kennen oder können?
Ja, was damit zusammenhängt, also sehr eng zusammenhängt, ist eben die gesamte Strategiearbeit. Das, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, es braucht jemand, der strategische Rahmenbedingungen setzt, ja, der diesen Fokus schafft, von dem ich vorhin erzählt habe, in den agilen Kernaktivitäten. Und auch das finde ich erschreckend, wenn man in viele Unternehmen schaut, wo wird denn hier Strategiearbeit gemacht? Viele Manager, die ich kenne, sind nur im Tagesgeschäft unterwegs. Die verlieren sich im Tagesgeschäft, anstatt eben sich zurückzuziehen und sich tatsächlich auch mal den Raum zu geben, dieses Gefühl wieder zu trainieren, sich mit dem Markt zu beschäftigen, sich mit den Kunden zu beschäftigen, zu schauen, wo wollen wir in 3, 4, 5 Jahren denn eigentlich hin, um heute den Grundstein dafür zu legen. Ja, das ist also noch ein weiterer Punkt, der aber eben sehr eng mit dem Punkt zusammenhängt. Und der zweite Punkt oder der dritte Punkt, wenn man dann so will, ist, dass gerade im agilen Setting Führungskräfte die Aufgabe haben, Schutzräume zu erzeugen. Ich nenne es mal Schutzräume. Das bedeutet, wenn ich jetzt tatsächlich ein Problem habe, von dem ich nicht weiß, wie ich es lösen möchte, dann wäre die Idee, dass ich mir überlege, wer ist denn jetzt der Richtige in meiner Organisation, der dieses Problem lösen kann? Und jeder, das kann mir keiner erzählen, hat sofort 3, 4, 5 Namen im Kopf, wo er sagt, hey, zu diesem Problem gehe ich zu dem, der kriegt die Kuh vom Eis. Das ist genau der Richtige dafür. Ja. Und zwischen dem formal Mächtigen, zwischen der Führungskraft und demjenigen, der jetzt diese Kuh vom Eis bringt, muss jetzt ein Deal gemacht werden. Pass auf, du kriegst von mir den Schutz, dass du das machen darfst. Du kriegst das Budget, die Rahmenbedingungen, die Ressourcen, was auch immer. Und du suchst jetzt dafür dein Team aus, die du brauchst, um dieses Problem zu lösen. Und ich möchte in 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten ein Ergebnis haben. Ja, aber die Führungskraft hat jetzt die Aufgabe, denjenigen organisationell vor der eigenen Organisation zu schützen. Weil der wird sich jetzt nicht an die Budgetprozesse halten, der wird sich jetzt nicht an das Zeitbuchungssystem halten, der wird jetzt nicht in der Linie arbeiten und noch Tagesgeschäft machen, sondern das meine ich mit, das wird organisationell getrennt. Man schafft jetzt so eine kleine Keimzelle, die außerhalb der normalen Linientätigkeit probiert, etwas Neues zu erarbeiten, zu gucken, ob da wirklich Fleisch am Knochen ist oder nicht, oder ob es einfach nur ein Experiment ist. Und auch hier der Disclaimer, vielleicht übertreibe ich jetzt, aber 9 von 10 dieser Experimente werden scheitern, weil die Zukunft ja unbekannt ist. Aber das eine Experiment, das wird erfolgreich sein und daraus kann ein komplett neuer Bereich zukünftig entstehen. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt in kleinen, iterativen, inkrementellen Ansätzen fahre und einfach nur 3, 4, 5 Leute auf dieses Thema setze, die da halt mal sich ein paar Monate mit beschäftigen, das ist auf lange Sicht gerechnet Peanuts im Vergleich zu den Kosten, wie wenn ich direkt einfach die gesamte Organisation da drauf setze. Ja, also ich probiere durch Experimente, durch tatsächlichen Kontakt mit dem Markt herauszufinden, wo Potenziale herrschen. Da habe ich vielleicht eine Idee, aber ich weiß es halt eben nicht. Ich kann es nicht vorher durchanalysieren. Deshalb muss ich da reingehen. Da muss ich gucken, ob da wirklich was ist. Und das sind diese Schutzräume.
Was würdest du denn sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die der Leader in diesem Moment braucht, um diese Schutzräume zu erzeugen, die ja dem bisherigen Arbeiten in strukturierten Prozessen und all diesen Dingen erst einmal diametral entgegensteht?
Ich würde sagen, in allererster Linie mal ansehen in der Organisation, also die Führungskraft, die dieses Experiment sponsort, die dafür einsteht, dass das gemacht wird, braucht natürlich Ansehen im Unternehmen. Ansehen heißt, das Immunsystem, wir sprechen jetzt eben nicht mehr von der Maschine, sondern von der Organisation als lebendiges Ökosystem, dass die Immunabwehr der Organisation wird zuschlagen. So sicher wie das Amen in der Kirche, auch wenn das gar nicht mehr so sicher ist heutzutage. Aber es wird sehr, sehr sicher, wird dieses Immunsystem zuschlagen. Und die Führungskraft hat die Aufgabe, das abzuwehren. Sie muss sagen, ja, das machen wir hier. Und sie muss das auch abwehren. Da wird die Organisation wird an den Leuten, die in diesem Schutzraum arbeiten, ziehen. Sie wird sagen, hey, unsere Produktion geht gerade in den Bach runter. Ne? Wir müssen hier Leute mit ranziehen, dass wir die Linientätigkeiten abgearbeitet kriegen. Was auch immer. Es gibt 1000 Gründe, warum jetzt gerade irgendwie Notstand ist. Und diese Person muss sich hinstellen und das Ansehen haben in der Organisation zu sagen, nein, die arbeiten jetzt 3 Monate in diesem anderen Bereich. Und wenn jemand ein Problem damit hat, kommt er zu mir. Ja, lass die in Ruhe. Und das ist anstrengend. Also es sind Konflikte, die da ausgetragen werden, ne? Weil das einfach mit der normalen alltäglichen Arbeitsweise nicht zusammenzubringen ist.
Ja, es braucht die Bereitschaft, diese Konflikte auch einzugehen, durchzustehen. Ja. Und ich habe gerade erst vor ein paar Wochen, ich verwende ja auch Assessment-Systeme, um was über eine Organisation zu lernen, zu Beginn. Und da hat mir der Anbieter eben auch gesagt, dass die Farbe Rot, die ja Mut und Bereitschaft zu Konflikten und Durchhaltevermögen und Einstehen für etwas stehen, dass die in Deutschland bei Führungskräften unterdurchschnittlich auch international zutage tritt. Und auch da habe ich das Gefühl, in der Führungsentwicklung, gerade in der Zeit, wo wir momentan sind, wo ja fast nichts mehr gesagt werden darf, sich dann als Führungskraft auch mal hinzustellen und diesen Mut zu zeigen, da durchzuhalten, da braucht es, glaube ich, auch mehr Bereitschaft, diese Führungskräfte einzustellen und sie dann auch in diese Richtung weiterzuentwickeln.
Ja, und auch generell der Umgang einfach mit Konflikten, das ist ja ein Riesengebiet. Alleine nur Konflikte ist ja ein Riesengebiet. Ich würde mich da jetzt bei weitem nicht als Experte bezeichnen. Ich lese aber da einige Bücher gerade drüber, weil ich es super spannend finde. Und ich glaube, dass es da auch einfach viele Missverständnisse gibt, ne? Oder Konflikte sind ja per se einfach total negativ behaftet in unserer Gesellschaft. Und alleine nur, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass man mal anerkennt, dass Organisationen um Konflikte herumgebaut sind. Also Konflikte sind die Norm in Organisationen und sind der Treiber für Weiterentwicklung. Ja. Kann ich da eigentlich schon ganz anders mit rangehen, ne? Wenn du jetzt diesen Begriff der Haltung benutzen möchtest. Meine Einstellung gegenüber Konflikten sollte sich halt dann auch mal ändern. Und ich glaube, da ist auch noch viel zu tun. Also bei mir auf jeden Fall. Ich bin da definitiv auch von betroffen.
Ja, in der Soziokratie spricht man ja von Spannungen statt von Konflikten, was ich schon mal ein deutlich schöneres Wort empfinde. Ja. Und man kann natürlich alle möglichen Worte verwenden, die das ausdrücken, aber letztlich ist ein Konflikt, so habe ich es immer verstanden, ein Ausdruck von etwas, was wir als Organisation noch nicht gelernt haben. Und die Lösung des Konflikts ist praktisch immer eine Weiterentwicklung oder eine neue Fähigkeit, die das Unternehmen gelernt hat. Und dadurch kann es eigentlich nur etwas Positives besetzt, am Ende besetzt sein für den Gesamtorganismus.
Ja, genau. Ein Konflikt hat immer einen Nutzen im Hintergrund. Ja. Also der Konflikt entsteht immer aus einem Nutzen heraus. Und die Frage ist herauszufinden, was ist die Funktion dieses Konflikts? Ja. Was möchte uns der Konflikt eigentlich sagen? Genau. Und da steckt eine wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeit drin.
Das Gleiche gilt ja auch für uns als Einzelpersonen. Aber ja, natürlich immer, wenn man in so einem großen Konflikt oder gerade in einer schwierigen Lebenssituation ist, dann braucht es schon ein bisschen Mut, auch wieder drauf zu schauen und zu sagen, was soll der Konflikt mir im Moment sozusagen, wie kann der Konflikt mir in diesem Moment dienen?
Ja,
ja. Ja, ich sehe schon, wir könnten hier noch viele, viele Aspekte ansprechen, die mit dieser Agilität im Unternehmen, ins Unternehmen zu bringen, verbunden ist. In Bezug auf die Zeit und dass die Menschen, die uns zuhören, auch nicht sagen, jetzt wird es zu lange, würde ich gern zum Abschluss kommen. Was würdest du denn sagen, wenn ein Familienunternehmen jetzt mit dem Gedanken spielt, das Thema Agilität in welcher Form auch immer, sei es jetzt nur in einem Bereich oder in größeren Umfang ins Unternehmen zu bringen. Welche Fragen sollten die sich jetzt stellen, bevor sie es tatsächlich tun?
Ja, schöne Frage. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja Familienunternehmen, und da will ich jetzt viel nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass da ja nicht die finanziellen Mittel da sind, wie sie in Großkonzernen teilweise da ist, dass man sich das mal leisten kann, 3 Jahre lang eine Horde von Beratern zu engagieren und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also das geht ja bei vielen Unternehmen einfach nicht. Würde ich tatsächlich davon abraten, eine agile Transformation auszurufen, wenn man das so will, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen möchte? Wo komme ich gerade als Organisation nicht weiter? Ganz egal, was ich da schon probiert habe. Also eine und da würde ich tatsächlich auch empfehlen, eine schriftliche Ausarbeitung zu machen, wenn man so will, es aufzuschreiben. Was ist das Problem? Und dafür kann man sich natürlich gerne Hilfe von extern holen. Natürlich bei dir, Franz, oder natürlich auch bei mir, aber das können auch, glaube ich, viele andere. Aber ich würde als Unternehmer oder als Unternehmerin Wert darauf legen, nicht direkt in die Lösung zu springen, sondern erstmal zu verstehen, was das konkrete Problem ist, was ich herausarbeiten will. Und wenn das da ist, und es muss vor allen Dingen einen Bezug zum Markt haben, also wenn ich dieses Problem jetzt nicht löse, ist mein Unternehmen in 3, 4, 5 Jahren am Ende pleite. Das muss der Grund sein, warum man so etwas macht. Und dann kann man sich überlegen, wie gehe ich jetzt methodisch daran? Und da bietet die Agilität oder generell viele andere dieser Frameworks ganz, ganz viele tolle Werkzeuge und Möglichkeiten, wie man es zusammenstecken kann. Du hast Soziokratie erwähnt, es gibt Flight Level, Safe, sämtliche agilen Frameworks, Scrum auf Teamebene, was auch immer. Es spielt aber alles keine Rolle, wie gesagt, weil es darum geht, herauszufinden, was ich tatsächlich erreichen möchte als Firma, welches Problem ich lösen möchte. Und dann folgt vieles von dem, was die Agilisten behaupten, meiner Meinung nach von alleine. Menschen machen Methoden erfolgreich, nicht umgekehrt, ist immer so ein schöner Spruch, den ich auch sage.
Ja, oder Menschen und Beziehungen über Prozess und Werkzeuge, wie wir auch sagen würden.
Perfekt, perfekt. Eines der agilen Prinzipien.
Ja. Und genau. Wenn man in die Landschaft schaut, dann ist es ja auch so, dass sehr, sehr viele Unternehmen im Moment vor diesen Fragestellungen, vor diesen großen Fragestellungen stehen, weil sich ja im Umfeld sehr, sehr viel verändert. Und deshalb glaube ich schon, dass viele sich mit diesem Thema durchaus beschäftigen sollten. Aber in der Form, wie du es eben gerade vorgeschlagen hast. Und sollten Sie sich interessieren für dieses Thema oder haben Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Fragen, die Sie sich selbst stellen und die Sie gerne mit jemand reflektieren würden, dann stehen der David und ich sehr gerne zur Verfügung. Sie finden uns auf unseren Webseiten www.wegimwandel.com und die Website von David finden Sie auf dem Link der Podcast-Beschreibung und Sie dürfen uns gerne dazu kontaktieren. Ja, alles Weitere vielleicht in einem zweiten Podcast, da sehe ich noch eine ganze Menge an spannenden Themen, die wir heute nicht angegangen sind. Auch die Thematik des Unternehmenszwecks, den du vorhin beschrieben hast, wäre für mich nochmal ein ganz spannendes Thema, weil ich das durchaus anders sehe und auch da immer wieder in Widerstand bekomme. Für mich ist der Unternehmenszweck immer ein Beitrag für einen Kunden. Denn letztlich sind wir in einer Zeit, wo wir alle nicht mehr alles herstellen können. Das heißt, wir leben davon, dass wir uns gegenseitig in der Wirtschaft die Dinge produzieren, die wir selbst nicht haben. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass ein Hauptmotiv des Unternehmens immer sein muss, Gewinn zu erzielen, um die Zukunft abzusichern. Und darüber könnten wir vielleicht auch noch einmal ein paar Minuten sprechen. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Input heute und freue mich auf die Zukunft. Danke dir.
Sehr gerne, Franz. Vielen Dank für die Einladung.